Heute sprechen wir über die Willy-Brandt-Gesamtschule, über die Goethe-Schule und das Hot Hülsberg und das Ganze mit einem Gast.
Mahlzeit.
Und damit herzlich willkommen bei Marlzeit, dem Podcast der Marler Zeitung. Heute, wie gesagt, mit einem Gast. Moritz Hegemann ist hier, der Schulleiter der Willy-Brandt-Gesamtschule. Herzlich willkommen.
Ja, vielen Dank. Danke, dass ich hier sein darf.
Gerne. An meiner Seite außerdem Theresa Breuer.
Ja, hallo.
Und mein Name ist Stefan Korte. Ja, Herr Hegemann, die Willy-Brandt-Gesamtschule, 50 Jahre wird sie jetzt alt und damit ja auch 50 Jahre so eine kleine Revolution, die da stattgefunden hat, ne? Mhm. Zumindest was so die 70er Jahre angeht. Vielleicht können Sie so grob zusammenfassen, was macht die Gesamtschule so besonders? Warum hat die so einen besonderen Stellenwert und bis heute ja auch in gewisser Weise?
Mhm. Also damals war es wirklich eine Revolution. Also es war ja so die Zeit in den 70er Jahren, das Gründungskollegium war voll ideologisch für Chancengleichheit. Es war so ein Spät-68er-Projekt eigentlich, auch so sozialdemokratisch angehaucht. Ich glaube, es ist auch kein Zufall, dass wir dann am Ende Willy-Brandt-Gesamtschule den Namen uns selbst gegeben haben in einem langen Prozess. Das war so die Zeit damals. Das Kollegium damals war total jung, die waren alle Anfang 20, außer der Schulleiter, kann man sich heute auch kaum noch vorstellen. Und die hatten alle den Ansatz, dass alle Kinder die gleichen Bildungschancen haben sollten. Und ja, es gibt noch die alten Lieder, hier spielen nicht mit den Schmuddelkindern und so weiter. Das war ja nicht immer, so Konsens. Und die haben dann im Rahmen eines Schulversuchs dann eben diese Schule gegründet und haben dann versucht, dass Kinder möglichst lange zusammen lernen können. Mhm. Und das ist so ein Grundgedanke, den wir heute immer noch pflegen. Also wir nehmen Kinder mit allen Grundschulempfehlungen auf. Letzte Woche war wieder Anmeldewoche. Wir haben Kinder mit allen Schulformempfehlungen aufgenommen, von Hauptschule, eingeschränkte Realschulempfehlung, Realschulempfehlung, eingeschränkte Gymnasialempfehlung und auch Gymnasialempfehlung. Bunt gemixt. Und wir glauben daran, und ich kann es auch an Zahlen belegen, dass das gut funktioniert, wenn man lange zusammen lernt. Das ist für ganz viele Kinder ganz wirksam. Ja, und dass die damals auch noch anders aussahen und da noch in den Räumen geraucht wurde und freitags nachmittags noch der Sherry rausgeholt wurde, das haben uns die Kollegen von damals erzählt. Ich bin selber noch nicht 40, deshalb war ich da noch gar nicht auf der Welt damals, deshalb kann ich das mir nur erzählen lassen. Aber da gibt es ganz interessante Geschichten.
Ja, ich kenne auch so, zumindest von der Uni, so die alten Hörsäle, die hatten dann noch Aschenbecher an ihrem Platz,
genau,
und sowas.
Ja, genau.
Das war eine andere Zeit. Aber dieses Gesamtkonzept, das hat sich ja wirklich über die 50 Jahre gut getragen. Wie ist das so aus heutiger Sicht? Ist das immer noch aus Ihrer Sicht revolutionär oder hat sich es mittlerweile etabliert?
Also es ist mittlerweile ja zumindest in der Bildungsforschung Konsens, dass dieses lange gemeinsame Lernen für viele Kinder das Richtige ist. PISA 2003, das ist ja jetzt auch schon über 20 Jahre her, da war das ja, ist das ja so klar geworden, dass gerade die Schulen, in denen Kinder bis zur 8. und 9. Klasse zusammen lernen, ganz gut in den Ergebnissen abschneiden. Und ich kann das deshalb ganz gut sagen, weil wir wissen ja, welche Kinder bei uns ankommen und welchen Empfehlungen. Und ich kann hinterher ja dann immer rausfinden, mit welchen Abschlüssen die bei uns weggegangen sind. Und jeder, der Kinder hat, weiß auch, dass Kinder sich entwickeln. Man kann nicht bei jedem Kind schon mit 9 oder 10 Jahren sagen, ja, der wird mal Abitur machen oder der wird auf jeden Fall das an der Hauptschule zu einem Hauptschulabschluss schaffen oder wie auch immer. Und das zeigt sich halt in der Realität auch. Also wir haben, es gibt Jahrgänge, da haben wir vielleicht 20% Gymnasialempfehlung und es sind über die Hälfte aber in die Oberstufe gegangen und haben dann das Abitur gemacht. Und das ist nicht unmöglich im dreigliedrigen Schulsystem, aber es ist dann immer mit einem Schulwechsel verbunden, möglicherweise zumindest dann zur Oberstufe. Die Durchlässigkeit ist einfach in so einem integrierten System viel größer. Und das schaffen wir bis heute. Und ob das jetzt zu mehr Chancengleichheit auch auf politischer Ebene allgemein führt, ja, das vermag ich jetzt nicht zu beurteilen, aber es ist auf jeden Fall eine Wahlalternative für die Eltern in Mahl, die auch ganz gut angenommen wird. Also wir haben ja seit mehreren Jahren sehr hohe Anmeldezahlen, sind jedes Jahr überbucht. Und wir haben dann immer die unangenehme Aufgabe, eben durch so ein Losverfahren dann eben leider auch Kinder ablehnen zu müssen halt. Mhm. Also nicht die Kinder, sondern wir können sie leider nur nicht aufnehmen halt. Das ist wirklich, das blutet uns wirklich immer das Herz, auch wenn wir gleichzeitig natürlich auch stolz sind, dass wir so viele Anmeldungen bekommen.
Klar, haben Sie gerade gesagt, Sie kennen natürlich die persönlichen Erfolgsgeschichten, die kleinen Geschichten, aber halt auch die Zahlen. Ne? Sie sind Mahls größte Schule und das schon seit langem. Sie haben regelmäßig 1100 bis 1200 Schüler an der Schule. Sie könnten, wenn Sie, wie Sie gerade gesagt haben, noch weit mehr aufnehmen. Also von dem Konzept muss man heute niemanden mehr überzeugen. Also das Gesamtschule ist schon etabliert und auch als Alternative zum Gymnasium anerkannt heute, oder?
Genau, also das ist damals auch, das kenne ich auch nur aus Geschichten, dass damals im Schulausschuss in den 70er und 80er Jahren, da gab es Leute, die gesagt haben, boah, in so ein Gebäude will ich gar nicht reingehen, das kann ich mir gar nicht vorstellen. Da gab es wahnsinnige Vorbehalte. Ob zu Recht oder zu Unrecht, will ich gar nicht beurteilen, weil ich da gar nichts drüber sagen kann über die Zeit. Aber heute sind wir natürlich voll in der Mitte der Gesellschaft angekommen. Und wir haben jetzt die Anmeldegespräche letzte Woche wieder geführt. Ich habe selber etliche geführt. Und die Eltern haben ganz unterschiedliche Beweggründe, ihr Kind an der Gesamtschule anzumelden. Ne? Entweder vielleicht gibt es ganz viele Fächer, wo das Kind gut ist, ja, aber in, was weiß ich, Deutsch gibt es eine Leserechtschreibschwäche. Dann traut man sich nicht, das Kind aus Gymnasium zu schicken. Oder es gibt vielleicht eine diagnostizierte Dyskalkulie. Also so an einer Stelle irgendwie was nicht so hinhaut. Oder im sozialen Bereich funktioniert es vielleicht nicht so ganz. Oder auch Eltern, die sagen, mein erstes Kind ist am Gymnasium, das tut sich irgendwie schwer. Jetzt haben wir fürs zweite Kind gedacht, vielleicht doch lieber die Gesamtschule, da hat es vielleicht ein bisschen mehr Zeit, sich zu entwickeln. Oder das Kind tut sich an der Realschule schwer oder wie auch immer. Also ganz unterschiedliche Gründe. Manche sind auch einfach überzeugt davon, von dem Konzept und sagen, das ist genau das Richtige. Es ist auch so, dass im ehemaligen Kollegium ganz viele Kinder von Kolleginnen und Kollegen, auch von den ehemaligen Schulleitern, Herrn Söller und Frau Menger, die haben auch alle ihre eigenen Kinder auch an unsere Schule geschickt, weil sie so davon überzeugt waren, dass das richtige Konzept ist. Und das ist schon so. Da gibt es heute keine ideologischen Grabenkämpfe mehr. Die gibt es vielleicht noch, wenn man jetzt sagen würde, es gibt nur noch Gesamtschulen. Da gibt es natürlich, da würde sicherlich immer noch ein großer Kampf entstehen, aber die Diskussion, die gibt es ja schon seit mehreren Jahren nicht mehr.
Aber wie schaffen Sie das? Die Klasse ist ja trotzdem voll, 25 bis 30 Schüler. Wie schaffen Sie dann die individuelle Förderung? Wie schaffen Sie das, dass dann der eine mit der Leserechtschreibschwäche, der andere an anderer Stelle eine Schwäche hat? Wie schaffen Sie das, die dann alle mitzuziehen und mitzubekommen? Muss man da auch als Lehrer noch andere Fähigkeit haben als an einer anderen Schulform vielleicht?
Ja, ganz sicher. Also wir haben ganz viele Kolleginnen und Kollegen, die bei uns arbeiten, sind auch bei uns ausgebildet worden, sind damit groß geworden. Es gibt aber auch immer den Kulturschock, dass jemand an einer anderen Schule gelernt hat und dann zu einer Gesamtschule gekommen ist und sagt, oh, wie geht das denn jetzt hier alles? Das ist gar nicht so einfach. Das ist so. Also es gibt, glaube ich, zwei wichtige Antworten darauf. Die eine ist, das war auch damals eine Revolution, dass wir Ganztagsschule wurden. Das ist heute ja auch weit verbreitet. Es gibt jetzt einen Rechtsanspruch für offene Ganztagsplätze, auch in Grundschulen. Aber dass so eine Schule wirklich jeden Tag, eine weiterführende Schule, jeden Tag bis 3 oder 4 Uhr Schule hat, das war damals auch revolutionär. Das hat aber dazu geführt, dass wir mit den Kindern ganz viel Zeit verbringen, dass wir auch die Sportvereine in die Schule geholt haben, dass wir auch gemeinsam Mittagessen, gemeinsame Freizeit zusammen verbringen, dass es eine Bindung auch zwischen den Lehrerinnen und Lehrern und den Schülerinnen und Schülern gibt. Bei uns hat man normalerweise 6 Jahre die gleichen Klassenlehrer. Da entsteht natürlich eine ganz andere Beziehungsarbeit, die total wichtig, das ist mittlerweile ja alles bewiesen, fürs Lernen ist. Ja, wenn man eine gute Beziehungsarbeit hat und seinem Lehrer oder seiner Lehrerin vertraut und da langfristig begleitet wird, dann führt das zu besseren Lernergebnissen. Und diese Ganztagsentscheidung ist, glaube ich, ein wichtiger Punkt. Das führt ja dann auch dazu, dass man auch soziales Lernen in den Stundenplan integrieren kann, dass man die Hausaufgaben zu Hause, nicht zu Hause macht, sondern eben in der Schule macht. Also das Wort Hausaufgaben gibt es bei uns eigentlich gar nicht. Das sind eben Aufgaben und die muss man halt machen. Aber dafür hat man halt auch in der Schule Zeit. Und also das war ein wichtiger Punkt, der auch zu viel Chancengleichheit geführt hat. Und der zweite Punkt ist, dass wir uns immer weiterentwickeln. Also wir machen viele Fortbildungstage im Jahr als Kollegium zusammen. Wir bilden uns individuell in den Fächern fort, betreiben systematische Schulentwicklung. Wir haben eigene Gruppen, die sich nur damit beschäftigen, wie wir den Unterricht weiterentwickeln. Denn eins ist natürlich klar, wenn man sich vorne hinstellt und den Satz des Pythagoras erklärt und da sitzen Kinder, die eine Hauptschulempfehlung haben, da gibt es Kinder, die eine sonderpädagogische Förderung haben, da gibt es Kinder, die das 1,0-Abitur anstreben. Das brauchen sie nicht anfangen. Da brauchen sie nicht vorne hinstellen, den Pythagoras erklären. Ja, dann können sie das machen und dann können sie sagen, also wer es jetzt verstanden hat, der kann jetzt auf die Ebene gehen, so sagen wir immer, den Freiraum vor unseren Klassen und kann jetzt an die Übungsaufgaben gehen. Das kann man machen. Dann wird der Raum immer ein bisschen leerer, Ja, und dann irgendwann sitzen sie dann mit denjenigen, die vielleicht nochmal eine ganz andere Ansprache brauchen. Ne? Mhm. Sowas geht. Aber sie können, also wie Kollegen das manchmal so sagen, jetzt habe ich schon 5-mal das erklärt und die verstehen das immer noch nicht. Sie können das ja immer nur einer bestimmten individuellen Gruppe passend erklären auf einem Niveau. So, und deshalb funktioniert, was man früher Frontalunterricht nannte, natürlich nur sehr, sehr begrenzt und sehr bedingt halt. Und deshalb entwickeln wir unseren Unterricht immer weiter, dass wir Antworten auf diese Fragen finden. Aber ich gebe zu, es ist eine Wahnsinnsherausforderung. Also wir haben auch Kinder, die Förderschwerpunkte im Lernen haben oder Förderschwerpunkt geistige Entwicklung sogar. Die sitzen auch bei uns mit in den Klassen. Ja? Die lernen auch mit. Ja? Aber dass die den Beweis des Satzes des Pythagoras dann vielleicht nicht bis zum Ende durchspielen werden, das ist auch klar und das ist auch völlig in Ordnung. Und trotzdem sind sie Teil unserer Gesellschaft und Teil der Klasse und sollen eben auch darauf vorbereitet werden, möglichst am ersten Arbeitsmarkt hinterher einen Job zu bekommen. Ne? Das ist die Aufgabe.
Das hört sich auch so an, als wenn das für Lehrer im Grunde genommen die größere Herausforderung ist, wenn man jetzt an der Gesamtschule unterrichtet, im Gegensatz zum, ich sag mal, Gymnasium, wo man sich das vielleicht eher leisten könnte, so einen Frontalunterricht zu machen. Ist das auch so ein Faktor, wo manche Lehrer dann sagen, das ist erstmal jetzt eine Herausforderung für mich, ich muss jetzt mich selber erstmal da reinfinden, dass das überhaupt funktioniert? Oder schreckt das manche vielleicht sogar ab, dass die sagen, das ist mir zu viel?
Also ich kann es nur autobiografisch sagen, als ich die Post hatte, dass ich zur Willy-Brandt-Gesamtschule nach Mahl geschickt worden bin. Damals habe ich gedacht, oh, also da gingen bei mir ganz viele Schubladen auf. Gesamtschule, Ruhrgebiet, also ich komme aus dem Münsterland, habe im Gymnasium gelernt. Ich wusste gar nicht, was das alles ist und was man da jetzt tun kann halt. Ne? Insofern bin ich da auch erstmal mit allen möglichen gemischten Gefühlen halt hingefahren. Und dann ist es mir so ergangen, wie es ganz vielen Kolleginnen und Kollegen ergangen ist, dass sie gemerkt haben, die Menschen hier sind total offen und aufgeschlossen. Die Kinder, die nehmen Schule als nicht als Störraum wahr, wo man irgendwie von Freizeit abgehalten wird oder von seinem schönen Kinderzimmer, sondern als Stabilitätsfaktor im Leben. Und das haben wir ganz oft erlebt. Und das gibt natürlich auch den Kolleginnen und Kollegen eine wahnsinnig hohe Berufszufriedenheit, dass man Kinder lange begleiten kann, dass man sie bei der Entwicklung unterstützen kann, dass man auch sieht, wie die Entwicklung stattfindet. Und wenn man dann hinterher 6 oder 9 Jahre später dann da steht und so Abiturzeugnisse Leuten überreicht, die damals mit einer Hauptschulempfehlung gekommen sind, sie vielleicht bei Schicksalsschlägen begleitet hat und eben, wie gesagt, so ein Stabilitätsanker war. Einige Schülerinnen und Schüler, wir haben auch ganz viele Schülerinnen und Schüler, die lernen einfach ganz normal, machen ihre Abschlüsse und alles ist gut, aber es gibt eben durch diese enge Bindungsarbeit und diese vielen Geschichten, die wir da so produzieren, glaube ich, für ganz viele eine ganz hohe Berufszufriedenheit. Und deshalb ist es ganz oft so, dass Referendarinnen und Referendare, die wir ausbilden, bei uns bleiben wollen und deshalb ist unsere Personalausstattung auch für eine Gesamtschule im Ruhrgebiet hervorragend gut.
Vielleicht kommen wir mal so ein bisschen auf die Geschichte der Willy-Brandt-Gesamtschule zu sprechen. Was sind so, ich sag mal, die wichtigsten Punkte in den 50 Jahren gewesen, die jetzt dazu geführt haben, dass die Schule heute da ist, wo sie steht? Mhm. Also was hat diese Schule geprägt, sag ich jetzt mal?
Mhm. Also erstmal sind zu nennen die Schulleiterinnen und Schulleiter. Ich bin erst der 4. in 50 Jahren. Und
muss man auch dazu sagen.
Und ich bin es auch erst seit 1,5 Jahren. Also es war vorher sozusagen in 48 Jahren nur 3 Schulleitungen. Das ist schon, glaube ich, besonders. Das muss man sagen. Heinrich Ahler, der die Schule sozusagen mitgegründet hat, damals, glaube ich, Mitte 40 war, als er Schulleiter wurde, mit Abstand der Älteste damals im ganzen Kollegium. Dann Hedi Menger, die 20 Jahre eben die Schule auch geleitet hat, den mal, glaube ich, jeder kennt.
Ja.
Und die ganz viel für die Stadt, für die Schule und vor allem für ganz viele Schülerinnen und Schüler ganz viel getan hat. Und eben Theo Söller, der dann auch nicht nur 8 Jahre als Schulleiter, sondern vorher auch ganz lange im Kollegium eben gewirkt hat. Das sind Menschen, die Dinge vorangebracht haben. Den Ganztag habe ich schon angesprochen, dass das damals vorangetrieben worden ist. Die erinnern sich vielleicht, dass das Thema Inklusion 2012 angegangen worden ist politisch. Da hat Hedi Mengert gesagt, ja, bevor die ganzen Sonderpädagogen weg sind, fangen wir an mit Inklusion. Und obwohl noch keiner so genau wusste, wie es gehen sollte, hat sich auch als Glücksgriff sozusagen oder als gute Entscheidung herausgestellt, weil wir mussten auch jahrelang rumprobieren, wie das alles so funktioniert. Aber jetzt können wir eben auch schon auf eine ganz lange Erfahrung zurückblicken, 13, 14 Jahre, wo andere Schulen erst vor wenigen Jahren eben mit angefangen haben.
Das ist vielleicht ganz kurz auch ein Vorteil bei Ihnen gewesen, dass dieses Konzept ja nie so ganz festgezurrt gewesen ist, sondern sich immer weiterentwickelt hat. Ich glaube, da ist es dann auch nochmal einfacher, so neue Aspekte mit zu integrieren, im Gegensatz zu Schulen, die immer ihr starres Konzept nur fahren.
Ja, um es mal an dem Beispiel zu sagen, also egal, ob es jetzt Inklusion ist, also die Inklusion von Kindern mit Förderbedarfen oder auch die Integration von Zugewanderten, dass wir haben immer die Konzepte gefahren, die Kinder möglichst lange zusammenzubringen, weil Schule ein sozialer Raum ist und weil Lernen auch nur funktioniert, wenn man sich sozial gut aufgehoben fühlt. Und damit sind wir eben sowohl in der Inklusion gut gefahren, da schaffen wir es auch, das kann man auch zeigen, dass wir ganz viele da auch zu richtigen, normalen Schulabschlüssen führen. Ja, also auch durchschnittlich häufiger als an Förderschulen. Und damit auch in Berufe bringen können hinterher halt. Ne? Also das funktioniert halt wirklich auch an dieser Stelle und in der Integration auch. Wir Kinder, die kein Deutsch sprechen, die kommen nicht bei uns den ganzen Tag in Deutschkurse, sondern sie kommen in Deutschkurse, ja, und danach, wir sind Ganztagsschule, in die Klassen. Ja, also man lernt am besten Deutsch im Sprachbad, wenn man sich mit Kindern unterhalten will, wenn man seinen Nachbarn kennenlernen möchte, dann lernt man am besten Deutsch. Das geht am schnellsten damit. Und diese Offenheit und dieses gemeinsame Denken, dass man eine Gemeinschaft ist, WBG, übersetzen wir auch oft mit Wir bilden Gemeinschaft, ja, das zieht sich so durch halt, ne? Und mit dieser Art und Weise und wie wir dann eben auch unseren Unterricht da entwickeln, haben wir dann ja ganz den deutschen Schulpreis gewonnen, aber wir sind immer ein Vierter geworden. Das ist vielleicht auch noch ein wichtiger Punkt in unserer Historie.
Man muss sagen, bundesweit, also ne,
es schon ist nicht schlecht.
Also da darf man nicht jetzt irgendwie sagen, ach, ist doch nur der Vierte geworden. Also das ist schon bemerkenswert.
Genau, ne, das ist dann eben auch nochmal so anerkannt worden. Und das sind so ganz wichtige Steps. Man muss auch sagen, das kann ich jetzt auch aus den Chroniken nochmal sagen, es gab auch Wellen, es gab auch mal in den 90er Jahren, hatte die Schule auch mal nicht so einen guten Ruf, das kann man auch sagen. Ne?
Daran kann ich mich so erinnern, das war meine Schulzeit.
Ja. Sagen. Waren jetzt auch einige Eltern da, die sagten, ey, als ich gehört habe, Willy Brandt Gesamtschule, ich gedacht, nee, da geht mein Kind niemals hin. Und dann habe ich mich nochmal umgehört und hier in der Nachbarschaft und so weiter. Und die sagten, nee, da hat sich total viel getan. Ne? Und jetzt haben sie ihr Kind dann doch bei uns angemeldet. Das ist auch normal, dass Schulen solche Wellen eben haben. Aber wir sind jetzt im Moment ganz zufrieden mit dem, wie es läuft halt.
Sie feiern jetzt.
Ja, genau.
Sagen Sie mal, jetzt gibt es erst eine offizielle Feier.
Ja, also wir feiern natürlich das ganze Jahr. Das ist eben so, ne? Das können wir nämlich auch ganz gut. Also am Dienstag, dem 24. Februar, nächste Woche, feiern wir mit ehemaligen Kolleginnen und Kollegen, versucht alle Adressen möglichst rauszubekommen und dem aktuellen Kollegium und haben dann eben noch Vertreterinnen und Vertreter der Stadt, der Bezirksregierung und auch der Landesregierung eingeladen. Also die Schulministerin hat auch ihr Kommen zugesagt. Frau Feller wird da sein, ein Grußwort sprechen. Und das ist sozusagen die Auftaktveranstaltung in das Jahr. Wir kriegen jetzt, seitdem das Presse öffentlich ist und wir die Einladung rausgeschickt haben, kriege ich jeden Tag E-Mails. Also letzte Tage hat noch jemand sein Abi 92 T-Shirt angezogen und mir Fotos davon geschickt. Ehemalige Schülerinnen und Schüler, die jetzt Professoren irgendwo sind und sich nochmal gemeldet haben. Und ganz viele, die fragen, wann können wir denn als ehemalige Schüler auch kommen und mit Party machen? Und im Sommer planen wir ein großes Schulfest, weil, das dürfen wir auch nicht vergessen, wir sind ja eine Schule für und von Schülerinnen und Schülern. Das heißt, die Schülerinnen und Schüler sollen auch feiern. Und da sind natürlich auch, ist die Stadtgesellschaft eingeladen, sich die Schule anzuschauen. Und da sind auch ehemalige Schülerinnen und Schüler eingeladen. Das ist im Juli, dann gibt es abends noch eine kleine Party, das wird auch noch passieren. Das Kollegium unternimmt noch privat letztendlich am langen Wochenende eine Fahrt nach Frankreich, da feiern wir uns dann nochmal kurz selber, das machen wir auch noch.
Sei Ihnen gegönnt.
Und es gibt ganz viele verschiedene kleinere Aktionen, ne? Unser Motto ist 50 bunte Jahre, es gibt noch ganz viele kleine Aktionen mit Luftballons und so weiter und so fort, will ich jetzt noch nicht zu viel verraten. Die so im Laufe des Jahres dann noch stattfinden. Aber jetzt im Moment, das gebe ich zu, beschäftigen uns vor allen Dingen mit der Veranstaltung nächste Woche, wo wir dann die ganzen Menschen, die uns begleitet, unterstützt haben, auch ganz viele aus dem Gründungskollegium haben mir kommen zusagt, dann eben mit uns zusammen feiern werden. Genau. Und da ist es auch so, ja, klar, das ist eine Veranstaltung mit ganz vielen Lehrkräften und ehemaligen Lehrkräften. Aber die Hauswirtschaftskurse, die bereiten Häppchen vor, die Oberstufenkurse verkaufen Getränke, um ihre Abiturkasse aufzubereiten. Der Chor der sechsten Klassen wird singen. Wir haben eine Gitarrengruppe, die auch mit Kolleginnen und Kollegen besetzt ist. Also dieses ganze Programm ist auch alles, atmet auch alles so den ganzen WBG-Geist und alle helfen mit. Und wir freuen uns da sehr drauf.
Sie haben noch extra Kleidung in Auftrag gegeben. Die werden gedruckt, Hoodies, glaube ich. Ne?
Genau, ja, das haben wir vor über 10 Jahren das letzte Mal gemacht, dass wir so Schulkleidung bestellt haben und bedruckt haben. Und jetzt gab es die Idee, das könnte man ja nochmal wieder machen. Manche sind aus ihren T-Shirts und Pullis rausgewachsen im Laufe der Zeit. Und natürlich, das ist ja auch eine ganze Schülergeneration, dann 10 Jahre jetzt dann wieder neu. Ja, und da gibt es WBG-T-Shirts und Hoodies und so weiter in verschiedensten Farben. Und es gibt eben auch ein Jubiläumsmotiv, was man sich eben bestellen kann. Und ich vermute mal, auf dem Schulfest im Juli werden wir sehr viele von diesen T-Shirts dann sehen. Und das trägt auch nochmal viel zum Zusammenhalt dann dabei.
Wunderbar. Angesichts dieser Zeit muss ich jetzt einmal dann schon mal die schöne Brücke schlagen, nämlich das alles werdet ihr da draußen auch bei uns dann mitverfolgen können natürlich, wenn ihr nicht selber vor Ort seid, was natürlich zu empfehlen ist, gerade beim großen Sommerfest dann. Alles, über das wir hier sprechen, das findet ihr bei uns im Internet. maler-zeitung.de ist die Adresse, MZ Plus ist die App für iOS und Android und da könnt ihr nach wie vor 6 Monate für nur 1 Euro testen und euch mal angucken, was wir sonst noch alles hier bei uns im Angebot haben. Außerdem nach wie vor der Aufruf für unsere Taschengeldjäger-Aktion. Da suchen wir 13- bis 17-Jährige, die uns beim Verteilen von Zeitungen und Prospekten helfen. Unter taschengeldjäger.de, Jäger mit AE, da findet ihr alle Infos darüber. Und wir suchen auch nach wie vor Telesales Manager für den Werbemarkt bei uns. Da schaut mal unter exploreyourtalents.de/jobs nach. Da findet ihr alle Infos und direkt auch ein Bewerbungsformular. Dann kommen wir jetzt zum nächsten Thema, die auch wieder geht es um Schule, um die Goethe-Schule nämlich. Die sollte eigentlich schon eröffnet sein oder jetzt eröffnen dieses Jahr, wird sich noch ein bisschen herauszögern. Ende 2026 soll es fertig werden und die Goethe-Schule ist ja durchaus insofern besonders, dass es ein kompletter Bau aus Holz ist. Die alte Schule war halt so typisch, wie man halt gebaut hat in den, ich glaube, 60ern oder von wann sie stammt, und das neue ist jetzt komplett aus Holz, sieht sehr beeindruckend aus. Der Kollege Thomas Brüsch war unter anderem schon dort vor Ort und hat sich das angeguckt. Jetzt gab es auch Termin mit dem Bürgermeister nochmal, der sich das alles angeschaut hat. Und es gab natürlich Verzögerungen, wie das bei den Bau von solchen Gebäuden halt ist, gerade jetzt in diesen Zeiten, in den letzten Jahren. Da gab es ja durchaus so einige Einschränkungen, aber man ist jetzt zu 80% fertig, heißt es. Die Schwimm- und Turnhalle noch nicht so ganz, da ist es ein Fünftel, was schon läuft. Und wir sind natürlich gespannt, ob das jetzt tatsächlich in der Zeit dann alles so klappen wird. Was ich an der Schule wirklich spannend finde, ist es nicht nur diese Holzbauweise, sage ich jetzt mal, sondern man hat ja generell auch versucht, das irgendwie pädagogisch zu begründen, sage ich jetzt mal, warum die Architektur so aussieht, wie sie aussieht. Dann Sie, Herr Jägermann, vielleicht auch schon mal so direkt eine Frage, wie wichtig ist sowas, die Architektur eines Gebäudes für den Unterricht und für so eine Schulgemeinschaft? Was hat das für einen Einfluss?
Ja, also einen unterschätzten Einfluss oder bis zuletzt zumindest unterschätzten Einfluss. Unser Gebäude ist damals von einem Architekten geplant worden, der auch pädagogisch gedacht hat. Das war damals so diese Zeit des kooperativen Lernens, das war ganz neu war. Also, dass man irgendwie, dass Schülerinnen und Schüler auch zusammen lernen können und nicht nur vom Lehrer. Und deshalb haben wir diese Wabenform, wo dann in der Mitte kooperativ gearbeitet werden kann, was bis heute immer noch total aktuell ist. Und jetzt in der Digitalisierung sieht man dann eben häufiger Schülerinnen und Schüler, die mit dem iPad da eben rumlaufen und zusammensitzen. Mhm. Das wäre in den 70er Jahren natürlich völlig undenkbar gewesen. Aber ist jetzt plötzlich wieder modern. Und man sieht das jetzt an allen Ecken und Enden, in Recklinghausen, in Mahl, in Köln, überall gibt es so Projekte, wo dann auch ohne Klassenzimmer geplant wird plötzlich, weil die Lernwege so individuell sind, dass man dann sich auf den Räumen aufhält und so. Und das ist total sinnvoll, das zu machen. Man muss eben nur sagen, dass man da nicht nur nach Moden geht, ja, was so gerade in ist, sondern dass man das wirklich auch auf 50, 60, 70 Jahre versucht zu denken. Mhm. Also Und das so Dinge wie Kooperation, kooperatives Lernen, das ist nicht mehr wegzudenken. Dass Digitalisierung Einzug erhält in Schule, ist auch nicht mehr wegzudenken. Und niemand weiß, was in 50 Jahren ist. Insofern ist es klug, sich da auch Dinge und Wege auch offen zu halten, ein Stück weit. Und ein letzter Satz vielleicht noch. Mit meinem Gebäude bin ich insgesamt natürlich total zufrieden, aber ein bisschen neidisch auf das ganze Holz bin ich natürlich auch, weil so viele Tonnen Beton wie bei uns verbaut worden sind.
Vor allem Sichtbeton, das finde ich immer so schön.
Vor allen Dingen Sichtbeton, ja, ganz genau. Da beneide ich natürlich diese Bilder, die ich bei der Goetheschule bewundere schon.
Ja, genau, in der Bildergalerie kann man schon schön sehen, wie lichtdurchflutet allein der Zugang ist. Ne? Ja. Riesige Fensterfassaden, dieser Zugang über diese große Treppe. Da kann man sich schon vorstellen, wie das dann auf die Kinder wirken wird. Mhm. Im nächsten Jahr soll dann, glaube ich, eröffnet werden.
Genau, Ende des 27. Jahres,
27 dann Eröffnung. Dann vielleicht auch schon die ersten Schüler im neuen Gebäude, man weiß es nicht. Und es gibt ein Lehrschwimmbecken, ne? Ein eigenes kleines Schwimmbecken.
Ist auch selten geworden, ne?
Also, ich weiß nicht, ob es das jemals so gab, dass man irgendwie...
Also ich kenne es, also ich bin zur Emslandschule gegangen, wir hatten da ja ein Hallenbad. Mhm. Ich weiß gar nicht, das müsste noch in Betrieb sein, wenn... Okay. Ich mich nicht irre. Aber auch heute, ich glaube so, es ist relativ selten geworden, dass ein eigenes Schwimmbad irgendwie an der Schule mit dran ist, sozusagen. Wo Sie gerade sagten, Thema Nachhaltigkeit bei solchen Konzepten, ich finde, das sieht man an der Scharun-Schule ja auch ganz gut. Der Hans Scharun hat ja damals auch genau in der Zeit das Ganze konzipiert, hat auch ähnliche pädagogische Konzepte damit reingenommen und bis heute kriegt man da eigentlich auch immer so dieses Feedback, dass sie sowohl die Schüler als auch die Eltern sehr begeistert davon sind, weil das auch so, diese Wabenstruktur hat man da ja auch, man hat auch diese gemeinsamen Lernräume, also es scheint auch langfristig dann ganz gut immer wieder anzupassen. Man kann es immer wieder anpassen und es funktioniert immer noch.
Also noch ein Aspekt ist, wir sind ja Teamschule, was ja auch noch eine wichtige Antwort auf Ihre Frage von vorhin ist, wie man mit dieser ganzen Heterogenität umgeht. Ne? Also kann sich nicht jeder alles alleine ausdenken, wie man mit so unterschiedlichen Kindern in einer Klasse umgeht. Und was damals zum Beispiel auch schon gemacht worden ist, 1978 hat man Teamräume gebaut. Also jeder kennt ein großes Lehrerzimmer, wo alle sitzen mit so einer geheimen Sitzordnung, wer wo sitzen darf und wer schon immer wo saß, wo man nur alles falsch machen kann. Und wir haben eben ganz viele kleine Teamräume und das ist auch ein großes Geschenk. Also wir mussten uns gar nicht durch große Teamschulprozesse durcharbeiten, weil wir einfach durch die Architektur schon in Teams zusammengesetzt waren. Und wenn man mit 12 bis 14 Kollegen den ganzen Tag zusammensitzt, also in den Pausen, in Freistunden und so weiter, dann entsteht da immer einerseits sozial und andererseits aber auch inhaltlich was. Was man auch nutzbar machen kann. Und das ist auch so ein Beispiel für, was durch Architektur schon vorgegeben ist, was dann pädagogisch einen ganz großen Vorteil eben hat. Mhm.
Also die Goethe-Schüler können sich freuen. Es wird zwar jetzt noch ein bisschen länger dauern. Es war, glaube ich, mal 2019 bis 2022. Genau. Sollte das eigentlich schon vonstatten gehen.
Und der zum halben Preis.
Zum halben Preis, genau. Wir sind jetzt bei der doppelten, bei über 30 Millionen, glaube ich, Baukosten.
Genau, 33 sind es mittlerweile. Mhm.
Das muss man auch im Hinterkopf behalten, aber die Bilder, die jetzt erstmal da sind, da kann man sich erstmal freuen, dass das zumindest auf dem richtigen Weg ist und dass da was Gutes bei rauskommt.
Ja, vor allen Dingen die Alternative wäre ja gewesen, die alte Schule nochmal zu sanieren und da hat Thomas Terhaus, der Bürgermeister, richtigerweise gesagt, Sanierungen sind ja immer so eine Sache, gerade hier in Mahl, muss man nur in die Stadtmitte einmal gucken, aber das wäre sicherlich dann auch nicht weniger aufwendig gewesen und hätte wahrscheinlich auch nicht jetzt viel Zeit gespart, gehe ich mal von aus.
Ja, und auch die Kosten, weiß man auch nicht, ob man da viel weiter darunter gelegen hätte, man weiß es nicht.
Nee, so ist es auf jeden Fall die schönere Alternative, gehe ich mal von aus. Und wir sind dann gespannt, ob es wirklich in dem Zeitplan auch fertig wird oder nicht. Einen anderen Zeitplan, den es noch nicht gibt, der muss jetzt erstmal aufgestellt werden, nämlich für das Hot Hülsberg. Damit kommen wir zum dritten Thema heute. Das ist stark in die Jahre gekommen. Da gab es einen Vororttermin mit der Politik und die sind aus allen Wolken gefallen, weil das komplette Gebäude ist sowas von baufällig mittlerweile. Da geht es unter anderem darum, dass man zum Beispiel auf einem jungen Klo unter freiem Himmel mittlerweile dann sein Geschäft verrichten kann und dass es überall muffig ist, dass Stromleitungen nicht mehr richtig verlegt sind und so weiter und so fort. Also es ist ja, baufällig in einem Wort. Und da muss man jetzt schauen, was macht man da raus? Es ist ja dann auch wieder, ist es eine Sonderausgabe, ist es eine Pflichtaufgabe der Kommune, wo kommen die Gelder her für sowas? Es ist halt immer kompliziert. Trotz allem sind sich alle irgendwie einig, da müssen wir was machen. Da auch direkt mal an Sie, Herr Hegemann, nochmal so ein bisschen die Frage, wie wichtig sind solche außerschulischen Freizeitangebote für Schülerinnen und Schüler? Weil genau um die geht's ja letzten Endes hier.
Ja, das ist, knüpft so ein bisschen an das an, was ich am Anfang erzählt habe. Diese, wir haben in Mahl ganz viele Kinder und Jugendliche, die nicht im Einfamilienhaus mit einem ausgestatteten Garten, wo, was weiß ich, eine Rutsche und ein Trampolin und eine Skateranlage steht, ja, mhm. Sondern wir müssen da als Stadt, denke ich, Angebote schaffen, auch außerhalb von Schule und auch außerhalb von Einfamilienhäusern. Das ist eben einfach so. Und diese, je mehr Angebote es da gibt, je mehr man da mit den Jugendlichen in Kontakt kommt, was da Bedarf ist, was da gewünscht wird, was angenommen wird, desto mehr wird man auch andere Dinge in den Griff bekommen. Jugendkriminalität, Schmierereien, was weiß ich was, diese ganzen Dinge, die einen so beschäftigen können. Je mehr man da aufsuchende Jugendarbeit oder auch offene Jugendarbeit eben machen kann, desto besser. Und man kann das natürlich auch mit Schule zusammendenken. Ne? Wir haben immer wieder punktuell auch mit außerschulischen Trägern oder Institutionen zusammengearbeitet, weil ein Sozialpädagoge, ein Streetworker hat eine ganz andere Ansprache auf Schülerinnen und Schüler als eine Lehrkraft, die da in einer Bewertungssituation steht, völlig klar. Mhm. Ne? Und vielleicht noch der allgemeine Hinweis, wenn ich mir den erlauben darf, wir wissen alle um die finanzielle Situation der Stadt. Das ist uns allen klar. Aber ich nehme die Beteiligten so wahr und möchte da auch nochmal dran appellieren, dass jede Investition in Kinder und Jugendliche und in Bildung von Kinder und Jugendliche eine ist, die sich doppelt und dreifach und vielfach hinterher rentiert. Das ist einfach so. Mhm. Also wenn es irgendeine Priorität in der politischen Planung geben sollte, sage ich jetzt mal aus meiner Rolle als Schulleiter, dann Bildung von Jugendlichen und Kindern. Das hilft hinterher für den Arbeitsmarkt, für den Fachkräftemangel, das hilft gegen Kriminalität, das hilft, das ist einfach eine Investition, die man zwar nicht wie ein Banker genau ausrechnen kann, was einem das hinterher an Return bringt, aber jeder weiß, dass es einen riesengroßen Return bringt. Und deshalb, ich kenne die Zahlen der Goethe-Schule, ich kenne die Zahlen der Heinrich-Kielhorn-Schule, ich weiß auch, was Sanierungen an anderen Schulen kosten oder kosten werden, was da geplant ist, was es am Ende kostet. Aber da ist wirklich jeder Euro und jede Priorität, die in Jugendarbeit und in Bildung gesteckt wird, wirklich, wirklich wichtig und wirklich viel wert. Und das nehme ich auch so wahr, dass das einen großen Konsens in der Stadtgesellschaft eben auch hat.
Das ist, glaube ich, auch immer so das Problem. Sie haben es ja erst schon angesprochen, Thema Sicherheit und Vandalismus und so weiter. Da werden immer so die Symptome, habe ich das Gefühl, behandelt. Ne? Man will dann Kameras aufstellen und noch mehr Sicherheitspersonal und so weiter. Aber letzten Endes, wie Sie schon sagen, man kann auch anders arbeiten, nämlich so, dass diese Probleme erst gar nicht entstehen. Ne? Das ist, glaube ich, so der entscheidende Punkt. Und das haben, glaube ich, viele nicht so auf dem Schirm. Wahrscheinlich auch, weil, ich sag mal so, die populistischen Stimmen natürlich immer sehr laut sind und die fordern natürlich immer Recht und Ordnung und dann muss die Polizei und das Ordnungsamt und wer auch immer da tätig werden. Aber im Grunde genommen kann man sich das auch einfacher machen, ne? Und besser.
Also ich mache das an meiner Schule so, dass ich das eine tue, ohne das andere zu lassen. Also wir arbeiten ganz viel mit Prävention, ganz viel mit Aufklärung, mit sozialem Lernen, wie ich das schon dargestellt habe, und versuchen ganz viel präventiv wegzunehmen. Und wenn es dann dazu kommt, dass trotzdem irgendein Konflikt eskaliert, dass irgendjemand irgendwo was dran schmiert oder was weiß ich, was auch immer, jemand was kaputt macht, irgendwo was auf den Tisch schreit oder wie auch immer, dann hat die Prävention an der Stelle eben nicht geklappt, aus welchen Gründen auch immer, kann man analysieren, aber dann muss es auch eben Konsequenzen geben. Das ist auch eben die Sache. Mhm. Da muss man jetzt nicht irgendwie sagen, ja, mein Gott, ist ja irgendwie alles nicht so schlimm, oder muss man mal gucken, oder es, das auf irgendwelche Merkmale zurückzuführen, so sind die Jungs eben oder so sind die eben oder sonst irgendwie was, sondern da muss es eben Konsequenzen geben. Das ist Teil von Pädagogik. Das ist relativ einfach. Und wenn man jetzt über diese Dinge spricht wie Vandalismus, dann ist es eben auch so. Man muss ganz viel Jugendarbeit betreiben, Bildung betreiben, man muss ganz viel investieren, wo man erstmal keinen Return sieht. Aber wenn irgendjemand was kaputt macht, dann muss es auch eine Konsequenz geben. Das ist völlig klar. Da kann man nicht einfach so tun, ja, ist halt eben so oder so. Das geht halt auch nicht. Also ich finde schon beides richtig, wie Sie aber auch meiner Meinung nach zu Recht gesagt haben, man kann nicht nur Symptome und bestrafen, aber man darf eben auch nicht nur Wischiwaschi machen.
Ja, die Mischung macht's.
Also es muss eben beides passieren. Ja. Ne? Das muss man eben klar sagen. Also da muss man schon eine klare Linie haben und die dann auch durchziehen.
Das ist, glaube ich, auch so der Punkt. Viele sind ja immer so der Meinung, ja, früher war es alles besser, da war das ja noch nicht so. Wenn man sich das dann mal anguckt, ja, so ein Hot Hülsberg oder ein Hagenbusch oder welche Einrichtung auch immer, die waren auch früher besser aufgestellt. Die konnten den Jugendlichen auch tatsächlich mehr bieten und dementsprechend kamen die vielleicht auch weniger auf solche dummen Gedanken, sage ich jetzt mal. Weil ich sag mal, das, was sie in der Schule machen können, ist ja auch begrenzt, sage ich jetzt mal, weil wenn Schule zu Ende ist, dann sind sie erstmal raus und was danach kommt, ja. Früher gab es da entsprechende Angebote, heute ist es, wird es immer weniger. Mhm. Ne? Und das wird ja auch nicht erst seit gestern beklagt. Deshalb, umso wichtiger, dass so eine Einrichtung dann am Leben erhalten wird und nicht nur aus dem letzten Loch pfeift, wie es jetzt im Moment der Fall ist.
Ich glaube, die haben aber auch jetzt beim Ortstermin gesehen, dass es Handlungsbedarf einfach gibt.
Ja.
Ne? Das war ja ein Trauerspiel, was sie da gesehen und erlebt haben. Und das ist zum Teil ja auch gesundheitsgefährdend, was da aus der Decke hängt. Dass Kinder und Jugendliche sich da über Stunden dann aufhalten, kann ich mir nicht vorstellen, dass es gesundheitsfördernd ist. Da ist auf jeden Fall Handlungsbedarf und das ist auch erkannt worden. Die Frage ist halt, wie ist das zu finanzieren?
Das ist immer die große Frage. Aber es ist halt schon eine Sache, die muss irgendwie finanzierbar sein, finde ich. Also da,
ja, sicher.
Wenn es daran scheitern sollte, dann muss die Stadt, glaube ich, noch mal ein bisschen besser arbeiten, um da die Gelder zu kriegen.
Kann ich noch eine kleine Anekdote zu erzählen?
Ja,
wir haben bei uns werden ja gerade die Verkabelung fürs WLAN, die Arbeiten laufen gerade bei uns im Gebäude. Und da müssen immer ganz viele Kabel von oben nach unten gezogen werden und die Mitarbeiter machen das den ganzen Tag. Und letztens musste einer dann vom Erdgeschoss in den Keller bohren vor der Verwaltung und fühlte so den Boden und sagte, es ist komisch warm hier. Und wir wissen ja, dass die Stadt in den 70er Jahren doch ein bisschen mehr Geld zur Verfügung hatte als heute. Und es ist tatsächlich so, dass der dann herausgefunden hat, zum Glück vorm Bohren, dass es eine Fußbodenheizung vor der Verwaltung, also vom Sekretariat gibt.
Ach.
Und wenn man das weiß, also wir wissen es jetzt ja seit ein paar Wochen, merkt man es auch, die ist einfach angewiesen. Es ist einfach nur eine Wahnsinnsgeschichte, dass das damals also sogar so etwas irgendwie gemacht worden ist, dass das da so eine Fußbodenheizung, dass es nicht so kalt ist, wenn die ganzen Türen vorne offen sind.
Die Goethe-Schule bekommt jetzt auch eine Fußboden.
Genau, ne, also aber flächendeckend eben, ne? Und wir haben natürlich überall die Heizkörper noch, wie das in den 70er Jahren dann eben so üblich war. Nur an dieser einen Stelle ist auch keine riesengroße Fläche, aber es ist irgendwie so ein Gimmick, was man sich heute natürlich überhaupt nicht mehr erlauben würde, wenn man ein anderes Heizsystem hat. Das ist immer ganz ganz interessant, was man dann so herausfindet und wie das Geld dann eben früher mal da war und jetzt eben halt leider nicht mehr so. Ne? Also wir stellen die jetzt ab.
Ja, angesichts der Heizkosten vielleicht auch nicht verkehrt.
Ja, genau. Also das ist so, ja.
Gut. Angesichts der Zeit würde ich sagen, kommen wir jetzt einmal ganz kurz noch zu unserem Wochenendüberblick und dann sind wir auch schon am Ende der Sendung. Wir gucken einmal auf Jugend forscht. Da findet jetzt am Freitag die große Präsentation statt und zwar hier in Mahl am Chemiepark und zwar im Feierabendhaus. Ab 11:15 könnt ihr dahin am Freitag und euch angucken, was die jungen Leute, unter anderem hier aus Mahl, vom Hans-Böckler-Kolleg sind welche dabei, gemacht haben. Es kommen aus zig anderen Städten hier aus der Region welche noch dahin. Und da sind einige spannende Sachen dabei. Ich will es gar nicht aufzählen, weil das ist eine Liste von über 30 Punkten jetzt. Deshalb einfach mal vorbeischauen, wenn ihr ein bisschen Lust auf Wissenschaft habt und euch angucken wollt, was die nachfolgende Generation schon im Kopf hat. Und es gibt dann auch direkt um 15 Uhr im Informationszentrum direkt nebenan die entsprechende Feierstunde. Und im März, am 17. bis 19. März, ist dann an der Ruhr-Universität Bochum für ganz NRW der Landeswettbewerb. Das heißt, wer morgen hier in Mahl gut abschneidet, wird dann weiter nach Bochum dürfen. Des Weiteren, der Ramadan startet. Da werden wir uns in den nächsten Tagen auch noch mit beschäftigen. Da schaut auf jeden Fall in unsere Zeitung, auf unsere Website, in die App. Das nur einmal nebenbei, also ab heute wieder Ramadan und ja, wie gesagt, da werden wir mit Gästen auch noch drüber sprechen. Dann gibt es am Samstag im Theater Mahl Next ab 19 Uhr, also Next wie der Nächste sozusagen. Das ist ein Konzert mit den Preisträgern und Preisträgerinnen des gleichnamigen ARD-Wettbewerbs in Zusammenarbeit mit dem WDR 3. Da gibt es noch Karten, einfach mal schauen auf der Website des Theaters. Ansonsten am Sonntag gibt es historische Filme im Kulturzentrum der Erlöserkirche ab 15 Uhr und das Ganze kostenfrei. Thema ist Mahl in historischen Filmen. Sicherlich ganz interessant. Und es gibt am Sonntag auch noch ein Konzert, 16 Uhr, Attacca spielt da nämlich Rhythmus, wenn Musik und Körper eins werden. Da geht es um Jazzklassiker, um die West Side Story unter anderem. Und das Ganze für 15 Euro ermäßigt, 20 Euro Normalpreis, auch noch an der Abend- oder Nachmittagskasse in dem Fall. Und ich kann nur sagen, das lohnt sich auf jeden Fall, nicht nur, weil ich den Dirigenten von früher noch sehr gut kenne, sondern weil da tatsächlich gute Musik auch gemacht wird. Also lohnt sich auf jeden Fall. Und für alles, was wir jetzt nicht in der Auflistung hatten, auch da wieder der Hinweis, guckt bei uns einfach mal rein. Wir halten das natürlich immer aktuell. Da kommen auch manchmal noch kurzfristig Sachen hinzu. Deshalb ist es immer ein Blick wert, bei uns auf die Website zu schauen. So, und ja, damit danke, dass Sie hier waren, Herr Hegemann.
Ja, sehr gerne. Vielen Dank.
Ein sehr schönes Gespräch. Und danke, Theresa, fürs Mitmachen. Und danke euch da draußen fürs Zuhören und Zuschauen. Und dann geht's nächste Woche weiter. Tschüss.
Tschüss.
Tschüss. Thank you.